Wir stehen beim Studium der messianischen Texte des Alten Testaments in Sacharja. Wir hatten letztes Mal in Sacharja noch Kapitel 3 betrachtet, diese Ankündigung in Vers 8, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Und jetzt kommt eine weitere Stelle, die ganz ähnlich klingt, in Kapitel 6. Lesen wir zunächst mal die Verse 9 bis 15. Darf ich jemanden bitten?
Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Nimm Gaben von den Weggeführten, von Heldai und von Tobijai und von Jedaja, und geh du an diesem Tag, geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Joshua, des Sohnes Jozadaks, und sage ihm: So spricht der Herr der Heerscharen: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobija und Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zum Gedächtnis sein. Und Ferne werden kommen und am Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr aufmerksam auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hören werdet.
Vielen Dank. Die Kapitel 1 bis 6 in Sacharja bilden einen Block. Es geht da um die 8 Nachtgesichter Sacharjas. Und zwar so, das 8. Nachtgesicht findet sich in Kapitel 6, 1 bis 8. Und dann kommt noch ein kleiner historischer Anhang, den wir jetzt gelesen haben. Also ein Anhang an die 8 Nachtgesichter. Da waren Juden aus Babylon nach Israel gekommen. Heldai, Tobija und Jedaja. Und nun wurde der Prophet aufgerufen, sie zu besuchen im Haus Josias ben Zephanias. Da sind sie hingekommen von Babel her. Das waren also Juden, die blieben am Ort, wo die babylonische Gefangenschaft stattgefunden hatte. Die gingen nicht zurück, damals mit, als das begonnen hatte unter Zerubabel, sondern die blieben dort, aber jetzt kamen sie nachträglich ins Land Israel. Und was sollte Sacharja bei ihnen holen? Silber und Gold, und zwar mit einem ganz besonderen Zweck. Daraus sollte was gemacht werden? Für wen? Für den hohen Priester Jeschua. Aber das ist doch ein bisschen erstaunlich. Ein gekrönter hoher Priester. Die hohen Priester konnten ja nie Könige sein. Denn Gott hat das so eingerichtet, dass eine klare Gewaltentrennung da war. Könige sollten aus welchem Stamm kommen? Aus dem Stamm Juda, aus der Familie von David. Das war die von Gott erwählte Königs, Linie. Und Priester aus dem Stamm Levi, und zwar aus der Familie Aarons. Aus dieser Linie kam Jeschua, und zwar über Zadok. Ja, und nun sollte er gekrönt werden. Also das, was eben nicht möglich war, dass man das Königtum und das Priestertum vereinigte in einer Person. Es gibt ja immer noch Leute, die glauben, das Prinzip der Gewaltentrennung sei eine Erfindung der Aufklärungszeit. Und das ist falsch. Das ist ein biblisches Prinzip. Und das hängt damit zusammen, weil wir durch den Sündenfall eben eine verdorbene Natur haben, ist es einfach so, wenn wir zu viel Macht haben, stehen wir alle in der Gefahr, dass wir verdorben werden. Und darum muss Gewalt eben aufgeteilt werden. Und so wollte Gott, dass die Königsmacht nie sich quasi paaren konnte mit der Autorität, die man hatte als Priester und gerade als hoher Priester. Es war zwar möglich, dass man König und Prophet sein konnte. Wo sehen wir das zum Beispiel? David war König und Prophet. Wo steht das, dass er ein Prophet war? Wie? Ja gut, in den Psalmen sehen wir, wie er prophetisch gesprochen hat und wie sich die Prophetie Davids auch erfüllt hat. Ausdrücklich sagt das Petrus in seiner Pfingstrede, ich gebe nur die Stelle an, Apostelgeschichte 2, Vers 30, da sagt er von David: Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Das erklärt Petrus, nachdem er Psalm 16 von David zitiert hatte. Es gab also drei Ämter im Alten Testament, in die man eingesetzt werden konnte durch Salbung. Nicht wahr? Der König und Prophet. Wo sehen wir einen Propheten, der gesalbt wurde? Zum Beispiel einen Propheten, ja. Ich gebe nur die Stelle an, für die, die das aufschreiben für sich. 1. Könige 19, Vers 16. Da wird Elia aufgerufen, Elisa, den Sohn Safats, als Prophet an seiner Stelle zu salben. Und auch die hohen Priester wurden gesalbt, so wie Aaron gesalbt wurde. Man sieht das sehr schön beschrieben in Psalm 133, wie das Öl des hohen Priesters dann vom Kopf her über den Bart auf den Saum seiner Kleider fließt. Ja, das war die Salbung Aarons zum Hohenpriester. Und ein König, der gesalbt wurde, Beispiel Saul. Allerdings wurde er gesalbt mit einer Flasche, 1. Samuel 10, während David gesalbt wurde, 1. Samuel 16, mit einem Horn. Ein kräftiges Horn. Wenn man das am Boden wirft, ist es nicht gleich kaputt wie die Flasche. Und das war schon ein Hinweis, dass das Königtum Sauls nicht bestehen sollte, während das Königtum Davids bestehen sollte bis auf den Messias. Ja, aber ebenso sehen wir die drei Ämter. Zwei konnten vereinigt werden. Also es war möglich, Priester und Prophet zu sein, König und Prophet, aber niemals Priester und König. Aber in dem Messias sollte alles vereinigt werden. Denn diese Krönung von Jeschua war eben nur eine symbolische Krönung. Denn die Botschaft, die damit verbunden war, lautet nämlich in Sacharja 6,
Gar ein Mann, also der Spross genannt.
Jawohl, also ein Hinweis auf den Messias. Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Jeschua als gekrönter Priester sollte ein prophetisches Bild, einen prophetischen Hinweis sein auf diesen Kommenden, der da aufsprossen wird, der Messias. In Kapitel 3, Vers 8, lesen wir das nochmals. Dort haben wir schon Folgendes gefunden. Wer liest?
Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Ja, also ganz ähnlich. Siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Und hier 6, Vers 12, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen. Und auch diese Prophetie in Kapitel 3, 8 wurde Jeschua, dem hohen Priester, gegeben. Und da wurde noch betont, er und seine Genossen, das heißt die anderen Priester, die von Aaron abstammen, sind Männer des Wunders. In der alten Elberfelder gibt es hier eine Fußnote, bei Wunder zugleich des Wahrzeichens Vorbildes. Also der hohe Priester Jeschua und auch die anderen Priester waren ein Vorbild, eine Vorausschau auf den Messias, der eben kommen sollte als Priester, und als Priester sollte er das Problem der Sünde abschaffen. Und auch hier ist eben Jeschua wieder ein Mann des Vorbildes auf den Messias hin, und deshalb sollte er diese Krone tragen. Er selber wurde nicht König dadurch, aber er sollte eben durch diese symbolische Krönung ein Hinweis sein auf den kommenden Messias, der Priester und König in einer Person sein würde. Und was steht dann weiter von ihm, was der Messias tun wird? Er wird den Tempel bauen. Und weiter?
Er wird Hoheit strahlen und er wird auf seinem Thron sitzen.
Jawohl. Auf seinem Thron sitzen und herrschen, dann ist er König. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Also Herrscher als König und Priester, der sogar einmal den Tempel des Herrn bauen wird. Das ist ein prophetischer Hinweis auf welche Zeit? Ja, auf das tausendjährige Reich, dann wird der Messias den Tempel nach Hesekiel bauen. Nach den Plänen von Hesekiel, 40 bis 48. Es war ja so, als die Juden damals 539 vor Christus aus der Gefangenschaft in Babylon heimkehren durften. Damals hatten sie schon das Buch Hesekiel. Und da kamen sie nach Jerusalem und sollten den Tempel aufbauen. Und da bauten sie nicht nach den Plänen von Hesekiel. Offensichtlich, weil sie damals wussten, wir sind noch nicht in der Endzeit. Der Tempel von Hesekiel, das ist der Tempel der Endzeit, aber den konnte man damals noch nicht bauen. Und so hatten sie zwar diesen Plan, aber sie bauten den zweiten Tempel wesentlich nach der Vorlage des Salomonischen Tempels. Aber heute, wo die Juden zurückgekehrt sind, 3 Millionen aus der ganzen Welt, so wie es in Hesekiel 36, Vers 24 steht, ich werde euch holen und euch sammeln aus allen Völkern und euch in euer Land bringen, wissen die orthodoxen Juden, jetzt leben wir in der Endzeit. Und das ist die Zeit, wo der Hesekiel-Tempel dann gebaut werden soll. Und es wird eben so sein, dass der Herr Jesus, der Messias, wird dann diesen Tempel nach Hesekiel bauen. Darauf weist dieser Vers hin. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Und ein schwieriger Satz, Vers 13, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Worauf bezieht sich das? Zwischen ihnen beiden. Zwischen was und was? Ja, zwischen dem Amt, dem Bereich des Königtums und des Priestertums. Nicht wahr? Gott musste die Gewaltentrennung vorschreiben in der Bibel, um wegen der Verdorbenheit des Menschen. Aber obwohl das natürlich ein gewisser Schutz war, war eben doch eben das Problem, dass auch ein gewisser Neid bestand oder bestehen konnte zwischen denen, die Macht des Königs hatten und denen, die Priester waren. Und in dem Herrn Jesus wird alles vereinigt werden, die ganze Macht, weil er der Vollkommene ist, ist es kein Problem, wenn alle Macht vereinigt ist. Und da wird eben das Problem von Machtneid auch gar nicht mehr existieren zwischen diesen Bereichen Königtum und Priestertum. Er ist König, Priester und Prophet in einem. Hier lesen wir nur über den Propheten, über den König und den Priester. Wo finden wir, dass der Messias Prophet sein sollte? Ja, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann so fliehen wir ins Gebet und so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Aber wir hatten das ja schon längst bei der Behandlung der messianischen Prophezeiungen gesehen. Ja, 5. Mose? Ja, 5. Mose 18. Mose sagt,
einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören.
Jawohl, und Vers 18 noch dazu. Jawohl. Die Muslime meinen, das sei Muhammad. Und dann sagen sie, ja, Ismail war ja der Bruder von Isaac. Und das heißt ja, aus deinen Brüdern erwecken. Nur, hier spricht ja Mose das ganze Volk Israel an und sagt, aus euren Brüdern, das ist aus der Mitte dieses Volkes. Und der Messias sollte ja nicht aus einem anderen Volk kommen, sondern er sollte aus dem Samen von Isaak kommen und eben nicht aus der Linie von Ismael. Und er sollte dann weiter aus der Linie von Jakob kommen und nicht von Esau, wie Herodes später. Der war aus der Linie von Esau und war eben jahrelang König über die Juden, durch Rom eingesetzt. Aber der Messias sollte nicht aus Esau kommen, sondern aus Jakob. Und Jakob hatte 12 Söhne, aber der Messias sollte nicht aus Ruben, Gad oder Issachar kommen, sondern aus Juda. Und in Juda nicht aus irgendeiner Familie, sondern aus der Familie von König David. Und das ist gemeint mit aus der Mitte ihrer Brüder sollte eben der Prophet kommen. Und diese Abstammung kann Muhammad nicht vorweisen. Ja, es ist der Messias, Priester, König, Priester und eben nach 5. Mose 18 Prophet. Als Prophet sollte er kommen, um göttliches Licht in unsere Finsternis hineinzubringen. Um uns aufzuzeigen, dass wir Sünder sind vor Gott, schuldig sind, dass wir Vergebung brauchen. Und als Priester sollte er sich selber opfern. Nicht wie die aaronitischen Priester, ein anderes Opfer, ein Tieropfer, sondern er, das haben wir ja gesehen im Zusammenhang mit Psalm 110, sollte ja Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks. Und als solcher sollte er sich selber opfern, wie das Jesaja 53 beschreibt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Jesaja 53, Vers 10. Er sollte sich selber opfern und so das Problem unserer Schuld lösen. Und wenn das Problem der Schuld gelöst ist, dann brauchen wir Führung. Und dafür ist der König, um uns den Weg der Erlösten, der Gerechten zu führen. So brauchen wir jedes Amt. Und so ist es etwas ganz Wunderbares, dass das alles in ihm vereinigt ist. Ja. Nein, das mit dem Spross weist natürlich auf seine Menschheit hin. Ja, eben er sollte als Mensch, sollte er eben Priester sein, der sich opfert. Er konnte ja als Gott nicht sterben. Und darum musste er Mensch werden, damit er überhaupt sterben konnte. Und er wird auch als Mensch, wird er König sein, denn das ist Gottes Antwort, dadurch, dass der Herr Jesus sich als Mensch so tief erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. So lesen wir es in Philipper 2, Vers 5 bis 11. Und deshalb hat Gott ihm den höchsten Platz gegeben als König. Und da steckt natürlich noch mehr drin. Eben siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Wann hat sich das erfüllt, dass der Messias Spross heißt? Nazarener? Wer da jetzt nicht weiß, was dahinter steckt, ist voller Fragen. Wie soll man einen Zusammenhang machen mit Nazarener und Spross? Wer hilft?
Spross heißt hebräisch
Nazer. Nazer, ja. Und?
Und daher kommt her. Spross.
Ja. Nazareth heißt also auf gut Deutsch Spross, Sprosslingen, ja, oder Zweiglingen. Netz heißt Spross, Zweig. Kommt übrigens von einer Wurzel Nazar, die man im Arabischen kennt, die heißt grün, das heißt grün sein. Also Netzer ist Spross, aber mit dem Unterton ein grüner Spross. Jetzt verstehen wir auch besser, warum der Herr Jesus in Lukas 23 zu den Frauen, die über ihn wehklagen, also auf dem Weg nach Golgatha war, sagte, Lukas 23, Vers 31, liest das jemand vor? Sie jammerten über ihn und er sagt, Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und eure Kinder. Vers 28. Und liest jemand Lukas 23, Vers 31? Jawohl. Er vergleicht sich mit dem grünen Holz. Und die Sünder beschreibt er als dürres Holz. Ja, und so heißt also Nazareth, Sprosslingen, Spross. Und Jesus Christus war bekannt nicht als Jesus der Bethlehemiter, obwohl er in Bethlehem geboren worden war. Aber er war nur eine kurze Zeit dort, danach kam der Aufenthalt in Ägypten und bald darauf die Rückkehr und dann gingen die Eltern, Josef und Maria, nicht mehr nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Der geschichtliche Hintergrund ist der, König Herodes hatte in einem Wutanfall kurz vor seinem Tod nochmals das Testament geändert und hatte einen anderen Sohn eingesetzt, als der vorgesehen war. Und dieser Sohn, den er da noch am Schluss einsetzen wollte, der war bekannt als besonders blutrünstig, wie sein Vater. Und deshalb steht in Matthäus 2, als eben Josef zurückkam, er wollte nach Bethlehem gehen, da hört er dass eben der andere König geworden war, und da fürchte er sich, dorthin zu gehen, und ging darum nach Norden, nach Galiläa, wo ein anderer Sohn von Herodes herrschte, der Moderator war. Und da gingen sie nach Nazareth. Und so lebte Jesus Christus die größte Zeit seines Lebens in Nazareth und war deshalb bekannt überall als Jesus der Nazaräer. Und damit, jedes Mal, wenn man ihn so nannte, erfüllte man das Wort hier: siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Ja?
Ist auch interessant, dass über dem Kreuz letztlich stand Jesus von Nazareth, König
der Juden. Ja? Und als Name: Jesus der Nazaräer, Jesus der Spross. Aber man muss gut bedenken, Nazareth hatte nicht einen besonders guten Namen oder war nicht besonders wohlklingend. Erstens mal, im Alten Testament findet man diese Ortschaft nirgends. Und es ist auch relativ in der Geschichte Israels relativ spät überhaupt entstanden. Und dann kommt dazu, in der Zeit Jesu war das ein kleiner Ort, aber ganz besonders ärmlich. Wir wissen, dass es damals Leute gab, die wohnten in Höhlen in Nazareth. Und woran denkt man biblisch, wenn man von Höhlenmenschen hört? Nicht gerade etwas sehr Löbliches. Hiob 30, da werden Höhlenmenschen beschrieben. Aber wie? Da heißt es in grausigen Hiob 30, wir wollen nicht alles lesen. Ja, Vers 6, das reicht. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Und schließlich Vers 8, Kinder von Verworfenen, ja Kinder von Ehelosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Also die Höhlenmenschen, das sind in der Bibel die sich nicht durchsetzen konnten, die verworfen waren und darum in solchen Löchern wohnen mussten. Und jetzt versteht man auch besser, warum Nathanael, als er hört, dass Jesus Christus von Nazareth kommt, so reagierte. Johannes 1, schlagen wir das auf. Ich war Philippus, trifft Nathanael, sagt ihm in Johannes 1, Vers 45, wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und die Reaktion von Nathanael, wer liest?
Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?
Ja, was soll man sagen auf eine solche Frage? Ja, genau das, was Philippus tut. Was sagt er?
Kommen Sie.
Ja. Das ist übrigens ein bekannter rabbinischer Ausdruck, um aufmerksam zu machen auf ein biblisches Thema. Kommen Sie. Kommen Sie. Ja? Das haben wir auch schon bei dem Herrn Jesus übrigens, nur so als Zwischensatz, in Johannes 1, Vers 39, kommen ja zwei Johannesjünger zu ihm. Sie fragen, wo hältst du dich auf? Und er antwortet mit diesem rabbinischen Wort. Er spricht zu ihnen.
Kommt und ihr werdet sehen.
Jawohl. Oder kommet und sehet. Und da in der Einzahl, komm und sieh. Ja? Und dann macht er die Begegnung mit diesem Mann aus Nazareth und realisiert, du bist der König Israels. Ja, das ist also dieser Mann. Sein Name ist Spross. Ja, unsere Augen, unsere inneren Augen sind von Natur aus verschlossen. Und von Natur aus wissen wir nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. Und darum steht hier in Sacharja 6, Vers 12, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Siehe, das ist ein Befehl. Also wir werden hier aufgerufen, unsere Aufmerksamkeit, unsere innere Sicht auszurichten auf diesen einen Mann. Und das ist der von Gott Gesandte, Retter. Zemach ist das hebräische Wort hier für Spross. Eben, es gibt mehr als ein Wort auf Hebräisch für Spross. Es gibt auch das Wort Netzer. Wo kommt das im Alten Testament vor? Hatten wir alles schon früher besprochen, das ist alles Repetition. Aber das ist ja gut, eben durchs Repetieren bleibt es dann plötzlich. Wo kommt Netzer vor? Jesaja 11, Vers 1. Wer liest?
Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen.
Auf Vers 2.
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn.
Jawohl. Der Heilige Geist mit seinen sieben Namen. Und wir wissen ja, das Öl im Alten Testament ist ein Bild vom Heiligen Geist. Und auch im Neuen Testament. Und der Messias sollte eben nicht einfach mit Olivenöl gesalbt werden, wie die hohen Priester, Könige und Propheten, sondern mit dem Geist Gottes. Und jetzt hier in Jesaja 11, Vers 1, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Netzer aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also Schößling oder Spross ist auch da möglich zu übersetzen, aber es ist das Wort Netzer und in Sacharja das Wort Zemach. Und so war das natürlich ein bisschen geheimnisvoll. Eben überall hörte man von Jesus, dem Nazaräer, und da musste man schalten. Nazaräer, Spross, Spross. Das hatten wir ja schon in Zacharia. Zemach. Aber das ist, diese Verbindung musste man machen, dieses Wortspiel. Und dann natürlich, und in Jesaja 11 wird er ja genannt, der Schößling aus seinen Wurzeln, Netzer. Ja, also, siehe ein Mann. Da wird seine Menschheit betont, so wie sie im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Darum hat Lukas der Arzt auch am ausführlichsten über die Geburt Jesu berichtet, in Lukas 2. Siehe ein Mann. Und wir hatten in Sacharja 3, Vers 8, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Wieder dieser Befehl, siehe, richte deine Aufmerksamkeit auf diese Person, mein Knecht, der Nazaräer. Da wird betont, dass er eben kommen wird, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so beschreibt dann das Markus-Evangelium den Herrn Jesus ganz speziell als Knecht. Darum wird im Markus-Evangelium auch nichts über die Geburt berichtet, nichts über ein königliches Geschlechtsregister. Das Markus-Evangelium nach wenigen Versen Einleitung beginnt gleich mit dem Dienst des Herrn Jesus. Eben, weil es dort um den Knecht Gottes geht. Ja, und jetzt in Sacharja 6. Diese Krone auf dem Haupt von Jeschua. Und wo sollte diese dann gelagert werden? Im Tempel. Wo steht das? Ja, liest jemand Vers 14? Ja, man hat sie in der Eingangshalle des Tempels, da gab es oben über dem Eingang so kleine Fenster, und dort wurde die Krone hineingestellt. Das war ein Weihgeschenk für den Tempel. Gerade am Eingang gab es noch ein anderes Weihgeschenk, nämlich im zweiten Tempel. Ja. Einen goldenen Weinstock. Einen gigantischen, großen Weinstock mit Trauben und Blättern. Alles aus Gold. Das waren diese Weihgeschenke, die der Herr mit den Jüngern zusammen begutachtete in Lukas 21. Können wir kurz aufschlagen? Das war an diesem Dienstag vor Karfreitag. Nachdem der Herr den ganzen Tag über im Tempel war und Diskussionen hatte mit verschiedenen Gruppen des Judentums, mit Sadduzäern, Pharisäern und so weiter. Und es wurde klar an diesem Tag, er ist von der ganzen Führerschaft Israels abgelehnt, als Messias. Und dann lesen wir in Lukas 21, Vers 5, wer liest? Ja, also der Herr macht klar, der Tempel wird zerstört werden. Und zwar, weil er als Messias verworfen war. Aber das sagt er gerade im Zusammenhang, dass er sagt, diese Dinge, die ihr seht, der Weinstock, der goldene Weinstock und oben im Fensterchen diese Krone. Das war eigentlich seine Krone. Aber er wurde nicht anerkannt als König Israels. Und er konnte ja auch sagen, ich bin der wahre Weinstock. Johannes 15, Vers 1. Ihr seid die Reben und ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Weihgeschenke wiesen alle auf ihn hin, als Messias. Der wirklich Frucht gebracht hat, war er. Israel wird ja verglichen im Psalm 80 mit einem Weinstock, der aber keine Frucht gebracht hatte. Und der Herr konnte sagen, ich bin der wahre Weinstock, weil er die Frucht gebracht hat in seinem Leben zur Ehre Gottes, die Israel als Volk nicht gebracht hatte. Also das wies alles auf ihn hin, aber er war verworfen. Und so sagt er, diese Dinge, die ihr seht, diese Weingeschenke und den Tempel mit den schönen Steinen, nicht wahr? Sie sagen ja, dass er mit schönen Steinen und Weingeschenken geschmückt sei. Das waren gigantische Steine. Die größten Bausteine waren über 500 Tonnen schwer. Er sagt, wird alles abgebrochen werden. Aber da haben wir nochmals einen direkten Bezug zu dem Thema der Krone des Hohenpriesters in Sacharja 5. Denn die wurde da im Tempel aufbewahrt. In den Büchern der Makkabäer wird davon berichtet, dass im 2. Jahrhundert vor Christus, als Antiochus Epiphanes den Tempel entweiht hatte, dass diese Krone gestohlen wurde von den Syrern. Und man kann das nicht belegen, ob nach dem Tod von Antiochus, ob die Krone wieder zurückerstattet wurde oder ob eine neue nachgemacht wurde. Auf jeden Fall wissen wir aus dem Talmud, im Traktat Midot, das ist das Traktat, das heißt Maße, das sind genau die Maße des Tempels aufgeschrieben zur Zeit Jesu, und dort steht, dass eben da im Fenster, in den Fensterchen beim Eingang, die Krone nach Sacharja 6 stand. Also das kann zur Zeit Jesu noch die Originale gewesen sein oder dann eine Nachbildung, nachdem eben der Tempel durch die Makkabäer wieder eingeweiht worden war um 164 vor Christus. Aber diese Gedenkkrone hat der Herr damit den Jüngern angeschaut und gesagt, diese Dinge, die ihr seht, alles, der ganze Tempel wird verwüstet werden, weil er als König und auch als Priester verworfen worden war.
Roger?
Ja?
Der Name des Hohenpriesters Jeshua ist ja auch ein gewisser Hinweis auf Jesus, oder?
Ich würde sagen, noch viel mehr als ein gewisser. Ein so eindrücklich. Warum?
Weil es
Ja, aber wieso klingt denn Jesus anders als Jeschua? Ja, und zwar nicht eine Übersetzung. Jesus ist nicht eine Übersetzung von Jeschua, sondern ja, die griechische Aussprache. Griechen haben ja in ihrem Alphabet keinen Sch-Laut. Wir im Deutschen haben das, aber im Griechischen hat man das nicht. Und darum, wenn man in einer fremden Sprache einen Sch-Laut hat, dann hat man das im Griechischen mit einem S wiedergegeben. Und das gibt dann eben Jesu. Und griechische Männernamen haben typischerweise am Schluss ein S. Darum sagt man nicht einfach Mose, eigentlich wäre ja Mosche, ja? Aber griechisch macht man Mose, weil man nur das Sigma hat, um diesen Laut wiederzugeben, also Mose. Aber weil man gerne für Männernamen als Abschluss ein S hat, macht man daraus Moses. Und man sagt dann nicht Jesaja, eigentlich müsste man sagen Jesaja, sondern Jesaja, aber mit S, Jesajas, Jeremias, Elia, gibt Elias, es ist immer dieses S, und darum gibt es dann eben nicht Jesu oder Jesua, sondern Jesus. Aber das ist das Gleiche, das ist nicht eine Übersetzung, das ist einfach ganz normal der Name Jeschua, wie ein Grieche das vor 2000 Jahren ausgesprochen hätte.
Bei mir steht eine Anmerkung zu Lukas 1,31. Da steht, Jesus ist die griechische Schreibweise des Hebräischen Jehoshua. Dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Also Jehoshua?
Ja, Jehoshua ist die Langform. Und Jeschua ist die Kurzform. Nicht wahr? Jeho ist auch wieder eine Abkürzung von Yahweh. Das heißt der Ewige. Und Schua, Rettung. Und hier im hebräischen Text heißt der Hohepriester nicht Jehoshua, sondern Jeschua. Je ist einfach die Abkürzung von Jeho. Ja? Jeschua ist die Abkürzung. Und Jesus ist einfach die Wiedergabe der Abkürzung. Jeschua. Also es ist genau der gleiche Name. Der Hohepriester, der da gekrönt ein Vorbild sein sollte, ein Hinweis auf den kommenden Messias, trägt effektiv den gleichen Namen. Aber der Name Jesus wurde im Alten Testament nicht mitgeteilt. Ja, mit dem konnte man nicht ableiten, aha, der Messias wird einmal Jeschua heißen. Aber ist klar, Jeschua ist als Priester ist ein Hinweis auf den kommenden Messias. Aber der Name Jesus wurde verschwiegen. Viele Namen, andere Namen des Messias werden genannt. Starker Gott, wunderbarer Berater und so weiter. Aber nicht Jeschua. Warum? Das war schon prophetisch angekündigt. Ja? Ja, aber genau. Ihr wurde eröffnet, das ist genau diese Stelle, Lukas 1. Ne? Aber wo steht das im Alten Testament, dass es erst dann eröffnet wird? Jesaja 49. Nicht wahr? Das ist eines dieser fünf Gottesknecht-Gedichte. Auf den Messias hin. Da spricht der Messias selbst in Vers 1 und sagt,
hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht.
Aha. Das sollte nicht Jahrhunderte vorher geschehen, sondern in Verbindung mit der Zeit der Empfängnis im Mutterleib der Maria. Ja, darum war der Name unbekannt. Aber er sollte unbekannt bleiben bis zur Zeit dann der Erfüllung, dass der Messias in die Welt kommt. Und schauen wir mal in Lukas 2, in Kapitel Gerade 8 Tage nach Weihnachten kam die Beschneidung. Lukas 2, Vers 21. Wer liest?
Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde.
Jawohl. Also gerade unmittelbar, bevor er empfangen wurde im Mutterleib, hat Gott diesen Namen ausgedrückt. Das war die Zeit eben von Mutterleibe an. Aber nicht vorher. Darum im Alten Testament wird man vergeblich eine prophetische Aussage über den Eigennamen Jesus suchen. Und der Herr Jesus wurde beschnitten am 8. Tag, und das ist im Judentum auch der Moment, wo man dem Kind den Namen gibt. Übrigens interessant, wenn es ginge nach dem Kölner Landgericht, wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja? Es ist ja unglaublich, wenn man denkt, aber der Herr Jesus wurde beschnitten. Und jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit wird ja an vielen Orten von ausgezeichneten Barockorchestern und guten Chören wird das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Ja? Und dann hört man den Evangelisten, der Tenor, der den Bibeltext singt, der ganzen Weihnachtsgeschichte, und dann kommt eben auch Vers 21, und als 8 Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. Ja? Und die moderne Welt, die hat eine innere Ablehnung der Beschneidung, so wie das in der Bibel für Israel vorgeschrieben ist. Aber die meisten wissen gar nicht, woher diese Abneigung in Wirklichkeit kommt. Es ist nämlich interessant, dass das Kölner Landgericht, das die Beschneidung als illegal bezeichnete, das war ja bereits die zweite Instanz. Denn es war ein anderes Kölner Gericht vorher, das diesen Arzt, um den es damals ging, freigesprochen hatte. Und die haben dann auch betont, dass es gesundheitliche, gute Gründe gibt, Kinder zu beschneiden. Die haben das alles aufgeführt. Diese Richter wussten das. Aber der Staatsanwalt, der quasi durch dieses Gericht, in diesem Gericht abgeblitzt war, der Staatsanwalt hat den Arzt angeklagt wegen Beschneidung. Der hat das weitergezogen und hat das Kölner Landgericht ihm Recht gegeben, dem Staatsanwalt. Jawohl, das ist Unrecht. Aber das ging damals zurück auf eine juristische Arbeit von einem Jus-Professor, der 2008 geschrieben hat, in Deutschland ist ja eine leichte Körperstrafe für Kinder strafbar. Dann darf man da erst recht ein Kind nicht beschneiden. So war die Argumentation. Also zuerst wurde das Gesetz ja geändert, so dass man Kinder nicht mehr so erziehen durfte, wie das früher üblich war. Und dann der nächste Schritt ist, wenn man Kinder schon nicht bestrafen darf mit, sagen wir, mit einem Klaps, dann erst recht nicht beschneiden. Aber der Clou an der Sache ist der, dieser Jus-Professor ist Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Das ist diese aggressive Atheistenvereinigung, die vor kurzem auch Richard Dawkins ausgezeichnet hatte mit einem Preis. Das sind Leute, die haben viele von denen eine ganz intensive Ablehnung der Bibel und alles, was mit Gott zusammenhängt. Und wenn sie sich so gegen die Beschneidung wenden, dann wenden sie sich damit eben eigentlich gegen den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Denn dieser Bund wurde ja dann durch die Beschneidung bestätigt in 1. Mose 17. Und was beinhaltet dieser Bund? Der Abrahamsbund. Jawohl, denn Abraham sagt Gott sagt zu Abraham, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und zwar eben zum Vater des auserwählten Volkes Israel. Das war ein Versprechen des Abraham-Bundes. Zweitens, wie? Das Land Israel. Ich werde deine Nachkommenschaft das ganze Land Kanaan geben auf ewig. So steht es in 1. Mose 17. Und das mit der großen Nation, 1. Mose 12. Das ganze Land Israel, 1. Mose 17. Und noch ein dritter Punkt. Segen für die ganze Welt. Das heißt, der Messias wird aus Israel hervorkommen und ein Segen werden für alle anderen Völker, für alle, die sich bekehren. Und jetzt versteht man, was für ein Geist hinter diesen Leuten steckt. Die es gar nicht wissen, gegen was sie eigentlich kämpfen. Aber sie sind dagegen. Jawohl, sie sind letztlich gegen den Abrahamsbund. Und mit all diesen Punkten haben sie Probleme. Erstens, Israel, das ganze Land Israel haben soll, das ganze Land Kanaan, unakzeptabel. Ja? Zweitens, dass Israel das auserwählte Volk ist. Das ist ein Gräuel, dieser Gedanke. Und drittens, dass aus diesem Volk der Retter kommt für alle Völker. Das ist auch ein Gräuel für sie. Ja, ist klar. Sie wissen nicht, welcher Geist sie antreibt. Sie sagen zwar als Atheisten, es gibt keinen Gott, aber in Wirklichkeit sind sie Diener des Gottes dieser Welt. Wie der Teufel genannt wird in 2. Korinther 4. Ja, das nur so als kleine Einlage. Neben, weil wir da von dem Namen Jesu ausgegangen sind bei der Beschneidung. Ja?
Die Moslems machen ja auch Beschneidung. Wieso, wenn die sich als Nachfahren von Abraham aussehen, oder?
Ja, beziehungsweise der Islam ist eine Kopie der Wahrheit. Nicht wahr? Der wahre Glauben hat ein Buch von Gott, die Bibel. Sie haben auch ein Buch, aber ein anderes, den Koran. Und der wahre Glauben hat den Propheten, das ist der Herr Jesus. Die haben auch einen Propheten, der über allem steht, aber es ist nicht der Herr Jesus, sondern es ist Muhammad. Und der wahre Glauben kennt einen Gott, aber in der Gottheit sind drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Islam hat auch einen Gott, aber der ist nicht Vater und hat keinen Sohn. Und der wahre Glaube kennt Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und der Islam kennt auch einen Jesus, sie nennen ihn Isa. Und von dem heißt es ausdrücklich im Koran, er sei nicht am Kreuz gestorben. Merken wir, es ist so viele Kopien, aber genau mit der Abänderung. Und so haben sie eben viele Dinge übernommen, zum Beispiel auch die Bedeckung der Frau. Die haben sie übernommen, aber die haben daraus eine Verhüllung gemacht. In 1. Korinther 11 wird im Zusammenhang mit dem Christentum nur von einem Bedecken gesprochen, nicht von einem Verhüllen. Und so haben sie auch die Beschneidung, aber dieses Beschneidungsgebot geht eben zurück auf die Bibel. Und Gott hat in der Bibel dem Volk Israel, das Land Israel verheißen, aber die Palästinenser fordern es für sich ein. Merkt man. Das ist unglaublich, diese Parallelen beziehungsweise dann diese Gegensätze. Ja, und wenn du schon das erwähnt hast mit der muslimischen Beschneidung, die ist aber nicht vorgeschrieben, wann die geschehen soll.
Da steht die im Koran drin.
Nein, aber im Hadith. Das sind die Traditionen, die Überlieferungen, die sollen eben auf Muhammad zurückgehen. Das ist ein Mehrfaches an Stoff gegenüber dem Koran. Und dort ist das vorgeschrieben, aber das kann irgendwann geschehen. Das kann mit 9 Jahren sein, 10, bis 12 ist üblich. Während in der Bibel ist es vorgeschrieben am 8. Tag nach der Geburt. Und nun ist es natürlich so, wenn in der Schweiz jetzt eine Nationalrätin im Parlament einen Vorstoß macht in nächster Zeit, dass die Beschneidung nicht mehr erlaubt werden soll als Kleinkind, sondern man muss warten, bis das Kind sich dazu äußern kann, sagen wir 6 Jahre oder so. Dann sind die Moslems fein raus, aber das Judentum hat das Problem. Denn es muss am 8. Tag sein. Und man darf also auch nicht verschieben, wenn der 8. Tag nach der Geburt auf den Sabbat fällt. Das Beschneidungsgebot ist höher als das Schabbatgebot. Und das sagt ja der Herr Jesus selber in Johannes 7. Sagt er, dass ihr beschneidet auch am Schabbat ein Kind. Weil dieses Gebot eben höher steht. Und so haben wir den Frontalangriff auf das Judentum. In der Schweiz jetzt. In Deutschland ist das Problem in der Zwischenzeit gelöst worden. Ja, das einfach als kleinen Zwischensatz. Jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann gehen wir da weiter. Wir gehen jetzt von Zacharja 6 weiter nach Zacharja 9. Ich habe erklärt, 1 bis 6 bildet zusammen einen Block, diese 8 Nachtgesichter Zacharias und dann dieser Anhang mit der Krone des hohen Priesters. Die Kapitel 7 und 8 bilden wieder einen Block für sich. Es geht um die Frage der Trauer und des Fastens. Und da wird erklärt, dass Israel fasten und trauern soll an den bestimmten Tagen, die an schwere Ereignisse in der Geschichte Israels erinnern. Aber einmal, wenn der Messias dann herrschen wird hier auf Erden, wird alle Trauer Israels in Wonne und Freude verwandelt werden. Und dann kommt der dritte Hauptteil in Zacharja. Das sind die Kapitel 9 bis 11. Und da finden wir zahlreiche prophetische Hinweise auf das erste Kommen des Herrn Jesus als der leidende Messias. Und anschließend wieder ein Block, Kapitel 12 bis 14. Und dort finden wir ganz besonders Prophetien auf das zweite Kommen des Herrn Jesus als herrschender Messias. Also, jetzt in diesem Block, wo viel über das erste Kommen gesprochen wird, da finden wir in Vers 9 diesen gewaltigen Aufruf an Jerusalem. Wer liest?
Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin.
Jawohl. Wieder haben wir diesen Befehl, siehe. In den vergangenen messianischen Stellen hatten wir immer, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Und 6 Vers 12, siehe, ein Mann. Und jetzt hier 9 Vers 9, siehe, dein König wird zu dir kommen. Da haben wir den Messias als König vorgestellt, so wie er im Matthäusevangelium speziell beschrieben wird. Nicht wahr? Markus, der Knecht, siehe, mein Knecht. Dann Lukas, der Mensch, entspricht Zacharja 6, siehe, ein Mann. Sein Name ist Spross. Und jetzt hier Matthäus, siehe, dein König wird zu dir kommen. Nun gibt es eine ganz interessante Stelle im Talmud. Der Talmud ist ja das wichtigste theologische Werk im Judentum nach der Bibel. Und der Talmud wurde geschrieben von etwa 200 nach Christus bis 500. Und da haben wir viele Traditionen und Auslegungen zum Alten Testament, die zurückgehen bis in der Tradition, bis in die alttestamentliche Zeit. Und da gibt es eine interessante Stelle, da wird diese Prophetie hier besprochen. Es war für die Rabbiner von alters her klar, Sacharja 3 spricht vom Messias, Sacharja 6 spricht vom Messias und auch hier Sacharja 9,9 spricht vom Messias. Aber die Frage ist, wieso steht hier, er kommt auf einem Esel? In Daniel 7 kommt er ja auf den Wolken des Himmels. Und das war auch klar, das ist der Messias in Daniel 7. Schlagen wir auf. Das ist die Prophetie der vier Weltreiche. Babylon, Persien, Griechenland, dann Rom. Und schließlich wird gesagt in Daniel 7, Vers 13 und 14, wer liest?
Ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird.
Ja, also da wird der Messias als König beschrieben, der kommen wird auf den Wolken des Himmels. Und da in Sacharja steht, er kommt auf dem Esel.
Das ist sein erstes Kommen.
Ja, aber die Rabbiner fragen sich das, wie sollen wir das erklären? Und dann sagen sie, das sind zwei Möglichkeiten. Wenn wir treu sind und die Tora einhalten, dann wird der Messias auf den Wolken des Himmels kommen. Aber wenn wir untreu sind und die Gebote der Tora nicht beobachten, dann wird der Messias kommen auf einem Esel. Fast richtig. Eben, man braucht das Licht des Neuen Testaments, um Gottes Gedanken wirklich zu verstehen. Und das Neue Testament macht uns klar, nein, es sind nicht zwei Möglichkeiten. Gott sagt nicht, siehe, dein König kommt auf einem Esel reitend und dabei ist es nur eine Möglichkeit. Nein, wenn Gott sagt, siehe, er kommt auf einem Esel, dann kommt er wirklich auf einem Esel. Und wenn er sagt, dass er mit den Wolken des Himmels kommt, dann wird er mit den Wolken des Himmels kommen. Aber das erste Mal sollte er so kommen, als der Retter. Nicht wahr? Als der Retter der Welt. Hier steht, gerecht und ein Retter ist er. Und er kommt eben nicht auf einem Schlachtross, sondern er kommt auf einem Esel. Demütig und auf einem Esel reitend. In Matthäus 11 am Schluss sagt der Herr Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat sich so tief erniedrigt und hat den Platz eines Knechtes eingenommen. In Philipper 2, Vers 5 wird ja auch gesagt, er hat das nicht als etwas betrachtet, das er an sich reißen müsste, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich selber erniedrigt. Und Philipper 2, Vers 5 bis 9 bis 10 beschreibt dann eine siebenfache Erniedrigung des Herrn. Bis Nummer 6 heißt es, er war gehorsam bis zum Tod. Aber nicht irgendein ehrevoller Tod, sondern das Schändlichste, was denkbar war, zum Tod am Kreuz. Und dann steht, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Also zuerst sollte er kommen als der Demütige, der sich bis zum Letzten erniedrigt und dann soll er von Gott erhöht werden und beim zweiten Mal kommt er eben in Macht und Herrlichkeit als König über alle Könige auf den Wolken.
Aber er ist doch bereits auf einem Esel in Jerusalem eingeritten zum Laubhüttenfest.
Ja, dann hat er damals, nicht zum Laubhüttenfest, aber das war am Palmsonntag. Ja, das war die Erfüllung von Sacharja 9. Eben beim ersten Mal, als er kam als Retter der Welt, da kam er auf dem Esel. Und wenn er kommen wird als König der Welt, dann wird er kommen auf den Wolken des Himmels und eben auf einem Schlachtross. Welche Farbe?
Weiß.
Oh, gibt es Pferde im Himmel? Das würde viele Mädchen sehr freuen, nicht wahr? Ja, natürlich gibt es Pferde im Himmel. Schlag mir auf, Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 11. Und nicht nur eines. Wer liest?
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute und ertritt die Kälte des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren.
Jawohl. Ja, also er selber kommt auf einem weißen Pferd und alle Erlösten, er wird kommen mit allen Heiligen, sagt auch Sacharja 14, Vers 3. Dann, und folgende, dann werden die auch kommen auf weißen Pferden. Was sind das für Pferde? Ich war eben kleine Mädchen, die Pferde verrückt sind, die können von der Intelligenz der Pferde sprechen mit leuchtenden Augen. Aber diese Pferde sind noch viel intelligenter. Vergleichen wir das mit Psalm 18, dann sehen wir, was sich dahinter verbirgt. Da beschreibt König David das Kommen des Messias als Richter der Welt aus dem Himmel. Liest jemand Psalm 18, Vers 7 und folgende.
In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an sein Ohr.
Jawohl, das ist ein prophetisches Gebet des gläubigen Überrestes aus Israel, der in der Zukunft durch die schwerste Bedrängnis gehen wird, wenn die Welt sich gegen Israel wendet. Schreien Sie zum Herrn und er hört. Und was ist dann die Antwort?
Da wankte und bebte die Erde und die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher. So schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck rings um sich her. Zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber, mit Hagel und Feuerkohlen. Und der Herr donnerte in den Himmeln, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen, mit Hagel und Feuerkohlen.
Jawohl. Ja, jetzt sehen wir, hier steht nichts von einem Pferd, aber es steht, dass der Herr fährt auf einem Cherub. Also, Cherubim gehören zu den mächtigsten Engeln, die es gibt. In Hesekiel 28 erfahren wir, ab Vers 12, dass der Satan vor seinem Fall war er vollkommen geschaffen als Cherub. Und zwar als ein Musikerengel im himmlischen Tempel. Das Kunstwerk seiner Tamburine und Flöten war bei ihm, steht dort. Und Cherubim ist die Mehrzahl von Cherub. Cherubim werden beschrieben in Hesekiel 1 und auch in weiteren Kapiteln mit verschiedenen Gesichtern, wie ein Kalb, wie ein Löwe, wie ein Adler, wie ein Mensch. Und wir sehen in Hesekiel, dass dass Cherube ganz unterschiedlich aussehen können. Manchmal werden sie beschrieben mit 4 Gesichtern, an anderer Stelle mit 2 Gesichtern. Und eine weitere Erscheinungsform ist eben als Pferde. Und so sind das also Cherubim, die da als Schlachtpferde in Erscheinung treten werden. Und so wird der Herr kommen auf dem weißen Pferd, beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal kam er auf einem ganz schlechten Esel. Und jetzt sehen wir, die Rabbiner hatten einfach nur fast recht. Es sind nicht 2 Möglichkeiten, sondern es sind 2 verschiedene Erscheinungen des Messias. Aber tatsächlich, damals als er kam, haben sie die Tora nicht beobachtet. Und die Masse hat ihn als Messias schließlich abgelehnt und verworfen. Und da kam er auf einem Esel. Aber wenn in der Zukunft kommen wird, am Ende der großen Drangsal, da wird ja in der Drangsal, wenn die islamische Welt von Norden her Israel überrennen wird, da werden 2/3 der Bevölkerung ums Leben kommen, sagt Zacharja 13, Vers 8. Und 1/3 wird sich dann bekehren. Also 1/3 der Bevölkerung wird zur Umkehr kommen. Und die werden dann schreien, dass der Messias kommt vom Himmel her und sie retten wird. Und dann werden sie ihn annehmen. Und dann kommt er eben nicht auf dem Esel, sondern eben auf den Wolken des Himmels. Genau. Ein eindrückliches Gebet eben, wie er kommen soll aus dem Himmel, sehen wir aus den Wolken, sehen wir in Jesaja 64. Da beten sie in Vers 1 nicht, dass er geboren werde in Bethlehem. Das war beim ersten Mal. Sondern da beten sie, dass er herabfahre vom Himmel. Wer liest Jesaja 64, 1 bis 3?
Ach, dass du die Himmel zerrissest, herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Wenn du furchtgebietenden Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alther nicht vernahm. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir.
Ja, bis dahin. Also auch dein Vers 3, oh, dass du herniederführest und vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Dann in der Zukunft werden sie nicht mehr rufen, dass er kommt aus Bethlehem. Nein, das war vorbei. Damals, als er dann auch auf dem Esel einritt. Aber sie werden rufen, dass er aus dem Himmel kommt mit den Wolken des Himmels. Ja, und noch ein Detail. Zacharja schrieb ja um 520 vor Christus. Und er schrieb damals für diese Generation von Juden, die aus Babylon heimgekehrt waren, aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden, die damals zurückkehrten, wussten, wir gehen jetzt ins Land der Väter zurück, um dem Messias zu begegnen. Sie wussten ja, der Messias wird nicht in Babylon geboren werden, sondern in Bethlehem, das wussten sie aus Micha 5, Vers 1. Also sie gingen zurück ins Land, um dem Messias zu begegnen. Und Zacharja sagt, ruft Jerusalem auf, das ist ein Befehl, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Ja, muss man das noch befehlen? Ich weiß, wie man den Kindern befiehlt, sie müssen sich freuen, wenn sie irgendwelche Süßigkeiten bekommen. Das ist doch eh klar. Aber wieso muss Jerusalem aufgerufen werden, sie sollen sich freuen, wenn der Retter kommt? Nun, schauen wir, wie das war in der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2. Matthäus 2, wer liest in Vers 1? Ja, also jetzt wird der König geboren. Nach Jahrhunderten, über 500 Jahre nach der Prophetie von Zacharia. Aber die meisten wussten gar nicht darum. Und da kommen Ausländer aus Persien nach Israel, nach Jerusalem. Ich sage Perser, weil im Bibeltext steht Magier, aus dem Morgenland. Aber Magier, im griechischen Text, Magoi, ist ein persisches Wort. Und darum wissen wir, das waren persische Astronomen. Die kamen nach Israel. Und die fragen da am königlichen Hof. Sie wussten ja nicht, wo er geboren war. Sie wussten einfach, im jüdischen Lande muss er geboren worden sein. Und sie fragen, wo ist der König der Juden? Und jetzt müsste doch Jerusalem jauchzen. Aber Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die erschrecken, nicht nur der König Herodes, da können wir ja verstehen, dass der einen Schrecken hatte, als die fragen, wo ist der König der Juden? Da macht einer seine Stellung strittig. Aber da heißt es, ganz Jerusalem mit ihm. Das wird so schön im Weihnachtsoratorium von Bach vertont. Nicht wahr, der Evangelist, der Tenor, singt, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und dann kommt das Rezitativ des Alt, der Altstimme, und sagt, warum erschrecke dich? Da ihr doch euch freuen solltet, dass der König gekommen ist. So schön wird das dort erläutert. Es war ein Schrecken für ganz Jerusalem. Und klar, für Herodes muss das ein Schrecken gewesen sein, denn obwohl das Perser waren und ganz unbedarft haben sie gefragt, haben die in ihrer Frage einen Stich ausgelöst. Sagen, wo ist der König der Juden? Wie kommen die auf diesen Ausdruck, der König der Juden? Nie wird ein König über Judäa im Alten Testament König der Juden genannt. Nicht David, nicht sein Sohn Rehabiam und so weiter runter bis Jekonia. Nie kommt das vor. Das erste Mal, wo wir diesen Titel greifen können, das war an Jahrzehnte vor Christi Geburt, als der römische Senat einen edomitischen Strohmann, das heißt ein Mann, der für sie politisch gut zu gebrauchen war, für ihre Absichten, einen Strohmann ernannte der Senat zum König der Juden. Die haben diesen Titel gebraucht. Jetzt kommen die und sagen nicht, wo ist der König der Juden, der vom Senat in Rom ernannt worden ist, sondern der geboren worden ist. Das heißt, der von seinem Wesen her ist, der nicht einfach dazu ernannt wird, der geboren worden ist als König der Juden. Und da ist klar, da dies der König Herodes hörte, erschrak er. Aber die Fortsetzung und mit ihm ganz Jerusalem. Aber eben der Prophet sagte, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Aber sie waren nicht bereit, den König zu empfangen. Und gut, dann 33 Jahre später, als der Herr Jesus dann an Palmsonntag auf dem Esel nach Jerusalem einritt, da hat die ganze Volksmenge freudig geschrien. Lesen wir kurz nach in Lukas. Oder nehmen wir vielleicht die Parallelstelle in Matthäus. Ja, Matthäus 21, ab Vers 1 wird berichtet, wie der Herr Jesus vom Ölberg her kam, auf dem Esel, und liest jemand nun ab Vers 8 bis 11. Die Volksmenge macht mit bei diesem Einzug und man hat den Eindruck, sie sind bereit, aber 5 Tage später schreit die Menge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Und da sehen wir, was der Mensch ist, und besonders in der Masse. Er ist wie eine knetbare Masse. Und wir sehen das ja auch in unserer Kultur. Man ist so stolz in Europa auf Demokratie. Aber wenn ich mir überlege, die ganze Zeit wird so stolz über demokratische Prozesse gesprochen, gerade wenn man sich vergleicht mit anderen Ländern der Welt. Aber wie funktioniert das? Es geht einfach darum, wer am meisten Geld hat, um Plakate aufzustellen und Fernsehprogramme zu schalten. Und dann muss man den Leuten sagen, was sie stimmen und wählen sollen. Und dann machen sie zumeist genau das. Aber das ist doch nicht Demokratie. Demokratie ist ja, wenn das Volk selber denkt und wählt. Aber dabei ist man muss einfach viel Geld haben und dann kann man den Leuten sagen, was sie machen müssen, und dann machen sie es. Und das heißt dann Demokratie. Und so sehen wir, wie verformbar die Masse ist. Da schreien sie und jubeln mit, und einige Tage später, wo sind diese Leute? Auch wenn sie nicht geschrien haben bei Pilatus, es wird ja nicht gesagt, dass 1:1 die gleichen Leute waren, aber wo waren dann diese Leute, die so enthusiastisch waren beim Einzug? Keiner hat die Stimme zugunsten des Herrn erhoben. Und so sehen wir, sie haben diesen Befehl des Propheten nicht wirklich umgesetzt. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. 5 Tage nach seinem Einzug, er werde gekreuzigt. Aber der Herr ist diesen Weg gegangen, um das Problem unserer Schuld zu lösen, eben als Priester, der sich selber opferte. Und dann können wir weitergehen zu Kapitel 11. Eigentlich müsste man das ganze Kapitel anschauen, das ist eine Einheit für sich. Und es geht darum, der Messias spricht in diesem Kapitel und stellt sich vor als Hirte Israels. Er kam, um das Volk Israel zu weiden. Und dann sagt er in diesem Kapitel, aber die große Masse der Schafe wurden schließlich seiner überdrüssig und wollten ihn gar nicht. Lesen wir mal ab Vers 7. Da spricht der Herr Jesus, der sich in Johannes 10 ja nennt, der gute Hirte. Liest jemand ab Vers, Kapitel 11, Vers 7.
Den anderen nannte ich Verbindung. Und ich weidete
meine Seele wurde ungeduldig über sie, und auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig. Da sagte ich, ich will euch nicht mehr weiden. Was stirbt, mag sterben, und was verkommt, mag verkommen. Und die übrig bleiben, sollen eines des anderen Fleisch fressen. Und ich nahm meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um meinen Bund ungültig zu machen, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. So wurde er an jenem Tag ungültig gemacht, und es erkannten die Schafhändler, die auf mich achteten, dass es des Herrn Wort war. Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Dann zerbrach ich meinen zweiten Stab Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel ungültig zu machen. Und der Herr sprach zu mir,
ja, bis dahin, das reicht. Wir beginnen jetzt einfach heute mit diesem Kapitel, aber ich möchte dann nächstes Mal das noch ausführlicher anschauen, dass wir das ganze Kapitel dann in der Übersicht verstehen. Aber wir gehen gleich mal auf den Kern des Kapitels ein. Also erstens, der Messias wird hier vorgestellt als der Hirte über Israel. Und er hat zwei Hirtenstäbe. Der eine Stab heißt Huld oder Freundlichkeit und der andere, Vers 7, und der andere Verbindung oder Bande. Ja. Und der Hirte ist ganz enttäuscht über diese Herde. Wo sehen wir das? Vers 8 in der Mitte. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Aber diese Ungeduld beim Hirten hängt eben damit zusammen, dass
auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig.
Die Masse der Herde wollte den Hirten gar nicht. Muss ich mir vorstellen, ein Hirte mit einer Schafherde und die Schafe, die wollen den Hirten gar nicht. Das ist so wieder natürlich, nicht wahr? Und es gibt aber in dieser Herde eine Gruppe, die ist anders. Die werden genannt in Vers 11, die
Schafhändler.
Ja, das ist aber eigenartig übersetzt, Schafhändler.
Oder die Elenden der Schafe.
Ja, die Elenden der Schafe. Vers 11. Ja, das ist der Ausdruck, der auch in den Psalmen ganz speziell die Treuen, die Demütigen, die dem Herrn die Treue halten, werden so beschrieben als die Elenden. Und das ist quasi die kleine Minderheit in Israel, die den Messias eben erkannt hatten. Und von ihnen heißt es, dass sie eben verstehen, was da geschehen ist. Er verbricht zuerst den Stab Freundlichkeit und die Elenden der Herde, das sind eben die Treuen, die erkennen. Und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, ja, das sind die, die ihn anerkennen, dass es das Wort des Herrn war. Sie realisieren, das ist die Erfüllung der Prophetie. Man muss einmal Josephus Flavius lesen. Er hat ja zwei Bücher geschrieben, besonders über die jüdische Geschichte. Der jüdische Krieg, da beschreibt er den Untergang von Jerusalem im Jahr 70 und jüdische Altertümer. Und wenn Josephus Flavius eben beschreibt diese Jahre vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, Da beschreibt er die verschiedenen Gruppen im Judentum und beschreibt auch, welche unglaublichen Streitigkeiten da waren unter den verschiedenen Gruppen. Und so gibt es auch, ist es heute im Judentum sehr verbreitet, wenn man fragt, warum wurde eigentlich Jerusalem im Jahr 70 zerstört und die Juden dann weltweit zerstreut? Dann sagen sie, ja, weil so viele Streitigkeiten da waren. Und Gott hat quasi diese Streitigkeiten, Uneinigkeit unter dem Volk, hat er gerichtet. Also muss man fragen, ja, aber Streit ist schon etwas Schlimmes, ja, und Uneinigkeit. Und, aber wenn man denkt, die Juden mussten ja damals fast 70 Jahre nach Babylon in die Gefangenschaft, aber der Grund war Götzendienst. Dass eigentlich der wahre Gott verworfen war und falsche Götter haben sie angenommen. Und dafür kamen sie fast 70 Jahre in die Gefangenschaft und dann durften sie wieder heimkehren. Aber jetzt, da war Streitigkeit da und dann hat Israel das Land für fast 2000 Jahre verloren und wurde weltweit über alle 5 Kontinente zerstreut. Kann das die Ursache gewesen sein? Irgendwie ist etwas nicht ganz, geht da, die Rechnung geht nicht auf, nicht wahr? Und tatsächlich können wir zeigen, nein, damals kam der Messias und er wurde von der Masse verworfen und deswegen wurde das Volk weltweit zerstreut. Aber das mit der Streitigkeit, das hat schon seine Bedeutung. Der Herr sagt nämlich hier, eben wegen dieser Ablehnung hat er diesen Hirtenstab Freundlichkeit zerbrochen. Und die weiteren Jahrzehnte bis zum Jahr 70 waren Jahrzehnte des ewigen Streitens. Das hat sich so erfüllt. Aber man kann nicht sagen, das war die Ursache dafür, dass die Katastrophe im Jahr 70 kam und die weltweite Zerstreuung. Aber das ist die Erfüllung hier. Und die Treuen, die haben erkannt, das ist das Wort des Herrn. Jawohl, die haben realisiert, was sich da prophetisch erfüllt. Und weiter in Vers 12, eben, damit dass der Messias merkt, die meisten in der Herde, die wollen mich gar nicht als Hirt. Es ist genauso, wie das in Lukas 19 steht, da sagen die Leute, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja gut, da bin ich bereit, abzudanken. Aber wenn man als Hirt gearbeitet hat, dann möchte man noch einen Lohn haben für die geleistete Arbeit. Das ist ganz normal. Da musste man nicht warten, bis die Marxisten kamen, um zu wissen, dass gerechte Löhne richtig sind. Das wussten wir schon immer aus der Bibel. Und zum Beispiel die Israeliten in Ägypten, die haben so lange Zeit ohne Lohn gearbeitet. Nicht wahr? Und darum hat Gott gesagt, beim Auszug müsst ihr dann bei den Nachbarn Gold und Silberschalen und alles Mögliche einfordern. Und die haben das noch so gern gegeben, damit sie endlich gehen nach diesen 10 Plagen. Aber das war der Lohn für die nicht bezahlte Arbeit. Gott will gerechte Löhne, das ist klar. Nun, der Messias hat gearbeitet und jetzt, diese 3 Jahre, wo er herumgezogen ist im ganzen Land, überall gepredigt hat, und die Masse will ihn gar nicht. Und dann sagt er, gut, dann machen wir Abrechnung. Gebt mir meinen Lohn. Und was machen sie? Was geben sie für einen Lohn? 30 Silberschekel. Und für 30 Silberschekel war die jüdische Führerschaft damals bereit, den Verräter Judas zu entlöhnen, damit sie den Messias verhaften könnten. Und warum haben sie ihm genau 30 gegeben? Sie hätten ihm auch 20 geben können. Nicht wahr? Die Rabbiner damals, das war ja normal, die kannten vom Wortlaut her das Alte Testament. Und woran denkt man, wenn einer sagt 20 Silberschekel? Da macht man immer gerade eine Verknüpfung. Womit? Nein. Für so viel wurde Josef nach Ägypten verkauft. Ja, der Patriarch Josef, dieser treue Mann, 20 Silberschekel. Dann könnte man wenigstens diese Beziehung machen. Aber 30, was kommt einem in den Sinn, wenn man 30 Silberschekel hört? Preis für einen Sklaven, aber in welchem Zustand? Tot. Ja, das war das Haftpflichtgesetz in 2. Mose 21. Wenn ein Stier eines Bauern, das war ja ungewollt, einen Sklaven stößt und ihn tötet, dann war der Besitzer eben haftpflichtig und musste dafür 30 Silberschekel als Haftbarer bezahlen. Das war ein hoher Preis. Aber das war der Preis, der Haftpflichtpreis für einen toten Sklaven. Und die haben ausgerechnet gewählt, 30 Silberschekel, Judas, geben wir dir für den Verrat. Denn das war quasi, so viel ist er uns wert wie ein toter Sklave. Und darum sehen wir diese ironische Antwort des Herrn, Vers 13. Nein, Vers 13, ja? Genau, wer liest?
Wirf ihn den Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Und ich nahm den Preis als Silberschäkel und warf sie in das Haus des Herrn, den Töpfer hin.
Ja, also, das ist pure Ironie. Was für ein wunderbarer Preis. So viel achtet ihr den Messias für seine Arbeit. Und dann wird dieser Preis genommen, oder diese Geldmenge genommen, ins Haus des Herrn geworfen und dann den Töpfer hin. Das ist sehr, sehr verkürzt beschrieben, ja? Wie geht das? Der herrliche Preis kommt in den Tempel und dann kommt er zum Töpfer. Und wir wissen, wie die Erfüllung war. Die führenden Priester haben Judas gesagt, wir geben dir 30 Silberschekel und du verratest ihn. Gut. Der Mann macht das, weil er sehr geldliebend war. Und nach der begangenen Tat, plötzlich kommen diese eigenartigen Gewissensbisse. Und er will das Geld nicht mehr. So ein Riesenbetrag, aber jetzt ist ihm das Geld auch zuwider. Hier geht er zurück zu den Priestern. Da beschreibt uns das Matthäus-Evangelium. Und die sagen, nein, das wollen wir nicht, dieses Geld. Das Blutgeld. Das kann man nicht in den Tempel geben. Dieser Mann ist verzweifelt und nimmt das Geld, schmeißt es in den Tempel und geht. Und dann erhängt er sich. Und die Priester sagen, nein, das geht nicht, das ist Blutgeld. Weil sie haben ja die ganze Sache veranlasst. Das darf man nicht in dem heiligen Haus Gottes eben als Gabe benutzen. Sie haben das zusammengesammelt und haben sich gesagt, wir können das für einen guten Zweck einsetzen. Und da gab es einen Töpfer außerhalb von Jerusalem. Der hatte so ein billiges Landstück, wo er jeweils die missratenen Töpfe, die Scherben, die hat er da hingeschmissen. Jetzt haben sie also wirklich das Unterste an Immobilien gekauft, damit als Begräbnisstätte für die Armen. Und so bekam schließlich dieser Töpfer diese 30 Silberschekel. Und so ist es gegangen, also die 30 Silberschekel, dieser herrliche Preis, wurde geworfen, ja, wie Judas das geschmissen hat, ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Denn über diesen Umweg des Hauses Gottes kam er schließlich in die Hände des Töpfers für dieses armen Begräbnis. Und dann sagt der Messias, und ich zerbrach auch meinen zweiten Stab, die Bande, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Wurde gebrochen und ab dem Jahr 70 in einem Prozess wurde das ganze Volk Israel zerstreut über alle 5 Kontinente hinweg. Und welche Brüderschaft haben noch die Juden in Thailand gehabt mit denen in Jemen und die in Jemen mit denen in Argentinien und Chile Und welche Brüderschaft haben die noch gehabt mit denen in China und in Südafrika? Sie wurden zerstreut, alle Verbindung und Gemeinschaft wurde so abgebrochen, weil dieser zweite Staat, die Bande, gebrochen wurde. Ja, das war jetzt einfach eine Einführung und nächstes Mal fahren wir dann weiter, damit wir den ganzen Zusammenhang von Sacharja 11 verstehen. Wollen wir noch beten zum Schluss? Herr Jesus, wir preisen dich, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir dich dadurch immer besser kennenlernen. Und du bist jetzt am Schluss nochmals vor uns gestanden als der gute Hirte, der bereit war, für seine Schafe alles zu tun, sogar bereit war, für uns in den Tod zu gehen. Du hast dein Leben gegeben für die Schafe, um uns zu retten, und wir preisen dich dafür. Und du siehst auch all die Menschen um uns herum, die dich ablehnen, genauso wie diese Schafe in Sacharja 11. Und so bitten wir dich, dass du uns auch hilfst, dass wir die frohe Botschaft von dir weiter hinaustragen können, um Menschen einzuladen, dass ihnen die Augen aufgehen dürfen, damit sie sehen, wer du bist in Wirklichkeit. Und dass sie dich als Retter und als Sohn Gottes erkennen können. Und gerade jetzt in dieser Zeit sind viele Menschen offener als sonst das Jahr über. Und so gibst du uns auch dadurch eine geöffnete Türe und hilf uns, dass wir da treue Zeugen für dich, den Retter, sein können. Amen.